Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie heute wieder ganz herzlich zum Spielstudio, dem deutschen Glücksspiel-Podcast von Westlotto. Es ist mittlerweile schon die 44. Folge unseres Spielstudios, aber zum Glück gehen uns die Gesprächsthemen ja nicht aus. Und dass wir auch nach wie vor sehr zahlreich gehört werden, das beweisen natürlich auch die Reaktionen, meist unmittelbar nach dem Go-Live oder ein paar Tage später, wenn man den Podcast gehört hat. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch einmal bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich bedanken, zum Beispiel für das zahlreiche Feedback zum letzten Podcast mit meinem Gast Matthias Dahms, dem Präsidenten des DSWV. Natürlich schaue ich mir jede Rückmeldung an und freue mich dazu über Lob und Kritik und natürlich auch über sonstige konstruktive Beiträge. Und einen konstruktiven Austausch, den erhoffe ich mir natürlich auch von meinem heutigen Gast, auf den ich nun sehr gespannt bin. Wer ist es?
Peter Beuth. Unser heutiger Gast ist Wegbereiter einer ganzen Branche. Einer, der die deutsche Politik von innen kennt wie kaum ein anderer, der Haltung lebt, Verantwortung einfordert und eine Zeitenwende im Glücksspiel mitgestaltet hat. Peter Beuth ist Rechtsanwalt in Wiesbaden und war 25 Jahre lang Mitglied des Hessischen Landtags. Als Generalsekretär der CDU Hessen sowie als Innenminister und Sportminister hat er Staat- und Spitzenorganisationen des deutschen Sports geprägt und aktiv bewegt. Polizeireform, Sicherheitsarchitektur, Leistungssportreformen, Digitalisierung der Behörden. Als treibende Kraft hinter dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 hat er zudem ein neues Kapitel für den deutschen Glücksspielmarkt aufgeschlagen. Er war 8 Jahre Mitglied des CDU-Bundesvorstands und führt heute im Wirtschaftsrat der CDU die Bundesarbeitsgruppe Mehr Privat für einen starken Staat, die sich mit dem Glücksspielrecht in allen Facetten beschäftigt. Sein Credo: Grundrechte wahren, Innovation ermöglichen, Verantwortung einfordern. Er selbst sagt: Regulierung ist kein Selbstzweck. Sie ist erforderliche Voraussetzung für Freiheit, fairen Wettbewerb und Schutz der Spieler. Nicht Verbote um der Verbote willen, sondern klare Regeln, die funktionieren. Für Spieler, für den Markt, für die Gesellschaft. Heute ist er Geschäftsführer bei Strategy End, dem globalen strategischen Beratungsarm von PwC. Willkommen im Westlotto Spielstudio. Peter Beuth. Ehemaliger hessischer Minister des Innern und für Sport, heute Rechtsanwalt und Geschäftsführer bei PwC Strategy End.
Ich sage ganz herzlich willkommen, lieber Herr Beuth. Ich freue mich, dass wir uns nach so kurzer Zeit, ich glaube vor ein paar Wochen haben wir uns persönlich gesehen, widersprechen können.
Ja, ich freue mich auch. Hallo Herr Weber, freue mich, dass ich bei Ihnen in Ihrem Podcast mit dabei sein darf.
Ja, wunderbar. Politgrößen, wie Sie eine sind, hat man ja nicht allzu oft immer vor dem Mikrofon. Da werde ich mich jetzt mal zusammenreißen oder mal gucken. Oder wir grillen uns gegenseitig ein bisschen. Das kann ja auch sein, ne?
Ach, da habe ich keine Bedenken. Wir kommen zurecht. Wir kommen zurecht.
Das ist wunderbar. Lieber Herr Beuth, sagen Sie doch mal, was fasziniert Sie eigentlich persönlich am Glücksspiel? Was ist Glücksspiel für Sie?
Also ehrlich gesagt muss man sagen, Faszination, mit Faszination würde ich das gar nicht beschreiben. Es ist eher ein bisschen sogar emotionslos, sondern ich bin einfach getrieben davon, dass man diesen Wirtschaftszweig einfach vernünftig regulieren muss und ordnen muss. Ich bin gar nicht so ein, ich sag jetzt mal, ständiger Glücksspieler. Natürlich geordnet gelegentlich mal ein Lottospieler, aber darüber hinaus geht's bei mir eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, mehr getrieben davon, dass man eben einen Wirtschaftszweig ordentlich regulieren muss. Das ist da eher der Antrieb als die Faszination für das Spiel selbst.
Ja, jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht, Herr Beuth. Ne, das ist so eine politische Antwort. Ne, gut. Ich weiß ja, dass Sie sich mit der Frage von Regulierung nun über viele, viele Jahre schon beschäftigen. Aber Letztendlich, Sie haben Lotto angesprochen, insofern könnten wir eigentlich schon aufhören. Ne? Wenn meine Gäste immer einmal gesagt haben, ich spiele gerne Lotto, dann habe ich ja schon mein KPI erreicht. Spaß beiseite. Diese Faszination geht aber doch Millionen Menschen richtig nahe. Insbesondere die Lotterien sind doch ein Volksprodukt. Darf man dann eigentlich als politischer Entscheider, wenn Sie sich jetzt so ein bisschen zurückversetzen in Ihre Zeit der vielen Funktionen, darf man sich dem eigentlich entziehen und das nur so nüchtern betrachten?
Ich glaube schon. Also ich sag mal, es sind ja viele Lebenssachverhalte, denen man in der Politik begegnet, wo man sozusagen jetzt keinen eigenen besonderen Zugang zu hat, wo man gleichwohl ein Problem lösen muss oder eine Regulierung erreichen muss. Also deswegen glaube ich das schon. Ich gebe ja zu erkennen, wie gesagt, wenn man gelegentlich mal wieder drauf gestoßen wird, ich würde dann, weiß ja, was ich gehört, deswegen mache ich das mit dem Lotto sozusagen unabhängig von den Ländern, obwohl ich natürlich hessischer Innenminister war, aber wenn sich gelegentlich mal die Aufmerksamkeit, und das sind natürlich am Ende die großen Gewinnmöglichkeiten, wenn sich mal da etwas in der Öffentlichkeit sozusagen widerspiegelt, dann spiele ich auch gerne mal Lotto. Aber es ist nicht so, dass ich sozusagen das am Ende permanent vor Augen habe. Und wie gesagt, Faszination ist ein Begriff, der, glaube ich, nicht passt.
Sind Sie eigentlich aus einer Lottofamilie? Also haben Ihre Eltern oder vielleicht die Großeltern Lotto gespielt?
Ja, meine Eltern haben, also mein Vater, der leider schon vor einigen Jahren verstorben ist, hat, glaube ich, sein ganzes Leben lang immer dieselben Zahlen gespielt, hat auch immer gewonnen. Also nicht jedes Wochenende, aber immer mal gewonnen, aber eben immer in bescheidenem Rahmen. Aber das ist ja auch okay.
Das ist, jetzt hören Sie mich ein bisschen sprachlos, weil Sie sind der Erste, wirklich jetzt in 16 Jahren Glücksspieltätigkeit, der auf diese Frage nicht antwortet, wir haben noch nie gewonnen, sondern der mit einer Klarheit sagte, und der hat eigentlich immer gewonnen. Und daraus schließe ich jetzt, dass Sie eben nicht ganz die Wahrheit gesagt haben, weil Sie doch wissen, dass zumindest in Ihrer Familie es einen Funken Faszination gab für ein Spiel oder besser gesagt für den Traum. Es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, gerade wir von den staatlichen Lotterien, wir verkaufen eher ein Ticket für einen Traum. Ob sich der dann jede Woche tatsächlich einlöst, das ist eine andere Frage. Sie kommen aus dem Ordnungsrecht. Ich habe eben auf die Schnelle mitgeschrieben, CDU-Generalsekretär und natürlich Innenminister, dann das Wort Polizeireform habe ich gehört. Ist für Sie also eigentlich selbstverständlich, dass Glücksspiel einer klaren und harten Regulierung durch den Staat bedarf, weil Sie sozusagen von dieser Seite her kommen, vom politischen und Staatsverständnis her?
Naja, also ich würde da eher das ein wirtschaftspolitisches Staatsverständnis sozusagen, das Verständnis von sozialer Marktwirtschaft zugrunde legen. Das ist, glaube ich, eher das, was mich auch bei der Frage der Regulierung dort antreibt. Natürlich ist es das Ordnungsrecht sozusagen spielt dort eine gewaltige und auch eine große Rolle, aber mich treibt dort eher an die Frage, wie kann man einen, und so würde ich es betrachten, einen Wirtschaftszweig halt eben so regulieren, dass es sich einfasst in unsere Vorstellungen von Wirtschaftsregulierung. Und da ist für mich das Beispiel der sozialen Marktwirtschaft, da ist Ludwig Erhard eher derjenige sozusagen, der mich antreibt, als auf der anderen Seite das Ordnungsrecht dort zwingend sozusagen eingreifen zu müssen. Es muss entsprechende Regeln geben, die müssen auch durchgesetzt werden. Darüber besteht kein Streit. Aber wie gesagt, angetrieben würde ich sagen, nicht so sehr von der Frage, du musst etwas regulieren, sondern eigentlich eher, du musst etwas im Rahmen der sozialen marktwirtschaftlichen Regeln musst du etwas ermöglichen.
Da schließe ich gerne die Frage an, lieber Herr Beuth. Sind Sie dann eher ein Befürworter der momentanen Regelung, also zum Beispiel das Glücksspiel eben aus dem ordnungsrechtlichen Ansatz kommt und damit über die Länder geregelt wird? Oder wie es sich ja seit Jahren immer wieder mal hält, die Forderung, nein, eigentlich müsste man es wirtschaftsrechtlich betrachten und das gehört eigentlich in eine bundesgesetzliche Kompetenzgebung.
Oh je, da machen wir jetzt aber ein ganz neues Fass und ein ganz dickes Fass auf. Ich glaube, das war in den letzten Jahren über die Frage Glücksspielstaatsvertrag und über eine neue Behörde im Grunde genommen einen Rahmen gefasst haben, der mit dem wir, glaube ich, leben können, der weiterentwickelt werden muss. Darüber besteht, glaube ich, aus so unterschiedlichen Sichtweisen kein Streit, aber der wird im Rahmen der Novellierung des Glücksspielstaatsvertrages dann auszufechten sein. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt eine neue sozusagen Kompetenzrangelei aufmachen sollte, wer am Ende zuständig ist. Das würde am Ende alles nur schwieriger machen, als es ohnehin schon ist.
Treffen Sie meine Zustimmung und Chapeau, Sie haben ja in einer Antwort mit einmal Luft holen das schwierige Thema auch abgeräumt. Herr Beuth, wann sind Sie eigentlich zu der Frage, Verantwortung für Glücksspielregulierung zu tragen gekommen? War das in Ihrer Zeit, als Sie in Hessen Minister des Innern waren? Oder vielleicht schon davor?
Also ehrlicherweise, wenn ich mich recht erinnere, habe ich im Hessischen Landtag als Abgeordneter, als innenpolitischer Sprecher das erste Mal zum Thema Glücksspielrecht reden müssen. Aber wirklich richtig tiefgehend befasst habe ich mich dann 2014, als ich ins Amt gekommen bin. Damals stand die Regulierung der beziehungsweise die Ausgabe der Lizenzen für 20 Sportwettanbieter auf der Tagesordnung. Die Kolleginnen und Kollegen Innenminister der 15 anderen Bundesländer fragten mich dann ständig, wann wir denn jetzt endlich soweit wären, weil wir in Hessen dafür zuständig waren, dass diese Lizenzen ausgegeben wurden. Und ich konnte immer nur auf den Konstruktionsfehler des Glücksspielstaatsvertrages hinweisen, dass man halt eben eine Mengenbegrenzung gemacht hat mit 20 Lizenzen und damit eigentlich klar war, dass juristisch eine Lizenz gar nicht ausgegeben oder ausgegeben werden würde, weil in dem Moment, wo mit sehr viel Aufwand diese 20 Lizenzen dann an die 20, ich sage jetzt mal, geeignetsten ausgegeben wurden, war klar, dass der 21. das komplette Verfahren dadurch stilllegt, dass er halt gegen die Vergabe der Lizenzen klagt. Und damit ist es halt dabei geblieben, dass keine Lizenzen ausgegeben werden konnten. Und in diesem Zusammenhang sozusagen bin ich praktisch dann verschärft mit dem Thema Glücksspiel in Berührung gekommen.
Mhm. Können Sie sich eigentlich heute im Nachhinein nach so vielen Jahren erklären, warum manche Ihrer Kolleginnen und Kollegen ja bis hin in die Staatskanzleien, ich sag mal, vielleicht doch etwas blauäugig mit diesem Thema umgegangen sind? Also, dass man einfach sagte, so, wir nehmen mal 20, so wie Sie es heute erklären und wie es damals ein Verständiger auch sehen konnte, war doch abzusehen, dass eine Mengenbegrenzung den rechtlichen Bedingungen eigentlich nicht standhalten kann. Woher kam das, dass man dran geglaubt hat?
Ich weiß nicht. Damals war man aber, glaube ich, froh, dass man das Thema vom Tisch hat. Wie man eigentlich, muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen, in den Staatskanzleien und in den Innenministerien ist das Glücksspiel, sagen wir mal, von der Bedeutung her jetzt nicht das allererste Thema, sondern das sind halt viele andere Themen, die mit dem Glücksspiel konkurrieren und in der Regel, Gott sei es geklagt, für die Menschen halt vielleicht noch größere Bedeutung haben als das Glücksspiel. Und deswegen ist es halt eben nicht immer ganz oben auf der Tagesordnung gewesen und man war eigentlich immer froh, wenn man es einigermaßen befriedet hatte. Ich glaube, das war damals mit der Ausgabe dieser 20 Lizenzen, das war der Versuch, sozusagen eine Befriedung hinzubekommen. Dass das juristisch am Ende scheitern musste, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich in den Verhandlungen damals nicht gesehen worden. Aber danach hat es halt eben dafür gesorgt, dass Bewegung auch wieder in die Frage der Regulierung hineingekommen ist und wir dann den, formal illegalen Glücksspielmarkt dann mit den dann folgenden Glücksspielstaatsverträgen halt eben entsprechend geordnet haben.
Ich muss mal eine Frage loswerden, weil In den Jahren, über die Sie gerade berichtet haben, erinnere auch ich mich an ein Gespräch damals in der Hessischen Staatskanzlei. Und da gab es, ich glaube, vom damaligen CDS auch so klare Aussagen, wie wir befinden uns in einer regulatorischen Sackgasse. Vielleicht ist es auch von Ihnen gewesen, ich weiß es gar nicht mehr genau, jedenfalls aus Hessen. Und wir müssen was anderes machen. Und meine Frage ist, damals waberte immer im Raum, dass es hieß, wir Hessen haben einen Entwurf für einen Glücksspielstaatsvertrag in der Schublade. Jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Beuth. Hatten Sie den wirklich oder war das eine politische Finte?
Nein, wir hatten, ob wir jetzt einen fertigen fertigen Vertrag in der Tasche hatten, da ehrlich gesagt, da erinnere ich mich nicht mehr dran, halte ich aber auch nicht für abwegig. Aber wir hatten natürlich schon eine klare Vorstellung. Und diese klaren Vorstellungen haben wir ja auch in die Verhandlungen des Glücksspielstaatsvertrags eingebracht. Eigentlich muss man sagen, im Grunde nach dem Scheitern der Lizenzvergabe sind wir ja mit einem, neuen Plan an die Glücksspielregulierung herangegangen. Das war zumindest immer das Credo, was ich auch vorgetragen habe, war, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir eine einheitliche Philosophie in den Ländern, was das Thema Glücksspiel angeht, hinbekommen, das von einer Behörde geführt wird. Da ist dann die GGL raus entstanden. Wir haben den Spielerschutz, wir haben das Thema Manipulationsschutz geführt und wir haben sozusagen mit diesen Punkten versucht, Pflöcke einzurammen, auf deren Basis dann hinterher ein Staatsvertrag entstehen konnte, der, zumindest meinen Vorstellungen oder unseren Vorstellungen damals im Innenministerium entsprochen hat, wie man den Markt regulieren kann. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, ob das jetzt bis in den letzten Paragraphen oder letzten Absatz eines Paragraphen ausformuliert war, da erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran. Aber wir haben zumindest deutliche Vorstellungen auch immer wieder geäußert, auch immer im Kreise der Glücksspielreferenten meine tüchtigen Mitarbeiter aus dem Hessischen Innenministerium dort immer unsere Vorschläge auch wirklich entsprechend auch nachhaltig vorgetragen.
Ja, das kann ich bestätigen. In den anderen Bundesländern wurde ja immer drauf geschaut, was kommt aus Hessen? Was sagen die, in welche Richtung gehen die tatsächlich? Also 2006, 2012, 2021, so als Meilensteine, über viele Jahre wird ja schon über die Glücksspielregulierung diskutiert. Wenn Sie heute einem Außenstehenden erklären müssten, wo wir stehen und wo wir eigentlich stehen müssten, was würden Sie dem sagen? Weil Sie hatten ja schon vor 10 Jahren eben schon eine klare Vorstellung. Herr Beuth, haben wir das schon erreicht, was Sie sich damals vorgestellt haben, Sie und Ihre Ministerialen?
Stand heute würde ich sagen, nein, ich glaube, wir haben nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben natürlich uns vorgenommen, dass wir einen möglichst großen Teil des Glücksspiels in den legalen Markt kanalisieren. Das ist uns noch nicht gelungen. Da ist es mir jetzt auch egal, welche Zahlen wir heranziehen, ob die der GGL oder die der Branche. Es ist uns in weiten Teilen oder in einem nennenswerten Teil, ob das jetzt 25% oder die Hälfte ist des Marktes, ist uns das jedenfalls nicht gelungen, diese Kanalisierung zu erreichen. Ich glaube, dass wir daran weiter arbeiten müssen. Wir hatten eigentlich das Ziel, ich habe es vorhin gesagt, mit einer gemeinsamen Philosophie der Bundesländer aus einer Behörde heraus, aus einer neuen Länderbehörde heraus, das Glücksspiel zu gestalten. Ich glaube, dass uns das auch noch nicht so weit gelungen ist. Der Kompromiss, den wir beim Glücksspielstaatsvertrag 2021 gefunden haben, der ist leider nicht so akzeptiert worden, wie ich mir das erwünscht hätte. Wir sehen doch, dass etliche Länder im Nachhinein auch eben über die Steuerung dieser Glücksspielbehörde versuchen, im Grunde genommen den Kompromiss von damals zu unterlaufen. Das gefällt mir bei der Betrachtung jetzt natürlich von außen, ehrlich gesagt, nicht sonderlich gut. Ich glaube, dass wir da noch ein Stück weit zu tun haben, um halt eben eine bessere Kanalisierung am Ende des Marktes, also der des Spiels in den legalen Markt zu erreichen.
Diverse Spielformen, also namentlich ja die Sportwette, aber auch die digitalen Casino-Anbieter, digitales Automatenspiel, virtuelles Automatenspiel und natürlich auch die Automatenbranche selbst, sagen ja, diese Kanalisierungsrate ist aber am Ende doch wichtig und man muss da schon auch sich auf eine gewisse Zahl einigen. Sie sagen jetzt, die Zahl ist gar nicht so entscheidend, sondern es ist entscheidend, dass nicht das Ziel erreicht wird insgesamt, was man erreichen will. Ich würde mal als These in den Raum stellen, dieser Schwarzmarkt und die zunehmende Internationalisierung von Glücksspiel haben ja etwas miteinander zu tun. Ist aus Ihrer Sicht der deutsche Staat mit der Regulierung über die Länder da eigentlich gut genug aufgestellt, zu erkennen auch, wie man sich international gerade aufstellt? Deutschland vielleicht sogar umzingelt mit Angeboten und wir zu wenig über die Grenze hinaus gucken?
Das weiß, also da wäre ich jetzt zurückhaltend. Wir müssen natürlich zunächst mal versuchen, also ich sage ausdrücklich versuchen, unseren eigenen Markt zu betrachten. Und wenn ich sage, die Zahl ist mir egal, dann will ich mich einfach nur nicht auf den Streit einlassen. Sie ist jedenfalls zu hoch. Also oder andersrum, die Kanalisierung ist zu niedrig. Ob ich die Zahlen der GGL annehme oder ob ich die Zahlen der Branche annehme. Wir haben zu viele Spieler, die im illegalen Markt spielen und die damit nicht unter den Schutz der eigentlichen Glücksspielregulierung fallen. Und das ist ja das zentrale Problem. So, und natürlich ist es so, dass die Angebote, die uns international entgegenschlagen, natürlich im Rahmen der, ich sag mal, immer weiter sich digitalisierenden Welt, wird das mit Sicherheit auch alles nicht einfacher werden. Aber es ändert nichts daran, dass wir zunächst mal mit einem attraktiven Angebot bei uns, das gilt übrigens für alle Spielarten, nicht nur für die Sportwette, mit einem attraktiven Angebot natürlich an den Markt herangehen müssen, damit diejenigen, die spielen wollen, möglichst im legalen Markt entsprechende Angebote finden, die sie interessant finden, die sie am Ende faszinieren und die sie spielen lassen, weil sie nur dort eben auch den Schutzfunktionen, die wir im Glücksspielstaatsvertrag unterlegt haben, dann eben auch unterliegen.
Mhm. Ja, nachvollziehbar. Sie waren ja auch Sportminister in Hessen, wenn ich mich so da richtig erinnere.
Ja, ja.
Und weil Sie eben ja auch das Sportwette angesprochen haben, würde ich dann direkt mal einen kleinen Schlenker machen. Glauben Sie, dass heutzutage der professionelle Sport ohne Glücksspielwerbung auskommen kann? Sie merken, ich will so ein bisschen darauf hinaus, dass wir uns natürlich auch über die Frage von Werbung unterhalten müssen, von Wahrnehmung. Dann sind wir auch wieder bei der Frage sozialer Marktwirtschaft. Also, aber nochmal zurück zu der Frage, wo liegt die Grenze zwischen Sportförderung und Glücksspielsponsoring? Das scheint ja noch ein sehr ideologisch vermintes Feld zu sein. Wie ist da Ihre Meinung?
Also ich finde, wir müssen es ein ganz kleines bisschen auseinandernehmen. Sportförderung ist ja nicht nur Sponsoring, sondern Sportförderung, das muss ich also Westlotto nicht erklären, mit wahrscheinlich mindestens zweistelligen Millionenbeträgen seid ihr jedes Jahr dabei, Sportvereine, den Landessportbund zu unterstützen und so weiter. Ich sage jetzt mal, dieses Thema Sportförderung ist, glaube ich, eines, was man vom Spiel ein Stück weit isoliert betrachten muss. Es hilft sehr, dass dort eben finanzielle Mittel generiert werden, die dem Sport zur Verfügung stehen. Aber ich würde es ein ganz kleines bisschen trennen. Es kommen ja noch die staatliche Sportförderung, kommt ja auch noch mit obendrauf. Deswegen würde ich es ein bisschen versuchen zu trennen. Aber ich finde, der Gedanke sozusagen mit dem Sponsoring, der unterliegt ja der Frage, wie kann ich denn mit dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die sich von Sport faszinieren lassen, die dort mitfiebern, die am Ende dort auch über entsprechende Glücksspielangebote beteiligt sein wollen, wie kriege ich sozusagen diese begeisterten Menschen sozusagen in den legalen Markt? Und dafür ist natürlich am Ende Werbung wichtig. Aber dafür ist natürlich auch Sponsoring wichtig. So, und dieses Sponsoring hat dann eben auch den einmal den Vorteil, auf der einen Seite also diejenigen, die Glücksspiel betreiben wollen, halt eben in den Markt zu kanalisieren, und hat auf der anderen Seite für den Sport auch entsprechende Einnahmemöglichkeiten. Also insofern ist das eine Situation, die man von zwei Seiten aus ein Stück weit betrachten muss.
Ja, dem kann ich gut folgen. Ich würde das mal aufnehmen und bleib aber noch bei dem Thema. Sie haben gesagt, ja, es kommt natürlich auch insbesondere immer die staatliche Sportförderung. Die geht ja in die Breite und in die Spitze. Kann man nicht sagen, dass bislang doch sehr stark der Breitensport, der Volkssport auch stärker über die auch die Landeslotteriegesellschaften und als Destinatäre eben die Landessportbünde mitfinanziert wurde, und der Spitzensport war in vielen Bereichen doch eher eine Domäne von den privaten Glücksspielanbietern, zum Beispiel eben bei der Sportwette. Und die Frage, die ich daran anschließen möchte, hat mit dem neuesten Deal von Tipico mit der Deutschen Sporthilfe die private Glücksspielanbieterschaft dann nicht sozusagen so eine Grenze überschritten, womit ich nicht sage, dass man das nicht tun darf, sondern also vermengt sich das jetzt immer mehr, dass man eben das eine tun muss, ohne das andere zu lassen, also den Breitensport zu fördern und gleichzeitig sich aber eben auch in alle möglichen Bereiche von wirklich dann Sponsoring und Werbung mit hineingeben muss als Glücksspielanbieter, vielleicht auch als staatlicher Anbieter?
Also da könnte ich jetzt mit der Plattheit sozusagen eines Sportpolitikers antworten, keine Spitze ohne Breite und keine Breite ohne Spitze. Am Ende.
Ja, da bin ich ja? Doch voll als Kommunikator ja. Voll mit zufrieden, Herr Beuth.
Nein. Also es ist, wenn wir uns das ein bisschen anschauen wollen, dann ist es natürlich so, dass die staatlichen Anbieter, ich weiß es aus Hessen sehr genau, ich gehe davon aus, dass es in Nordrhein-Westfalen über Westlotto nicht anders ist, natürlich in den Spitzensport auch fördern, aber eben einen großen Teil auch mit dazu beitragen, mit ihren Erlösen, dass der Breitensport unterstützt wird. Ich habe natürlich im Vorfeld auch mal geguckt, liegt, glaube ich, so ein bisschen über 30 Millionen, die der Landessportbund über Westlotto sozusagen erhält.
Über 40.
Das geht natürlich über 40 sogar. Dann ist das, dann sind das Mittel, die natürlich in einem sehr, sehr großen Teil eben auch in den breiten Sport hineingehen. Und das ist auch erforderlich, ist auch notwendig. Das wollen wir ja auch. Der Sport hat so eine große Bedeutung für unsere Gesellschaft, dass das wichtig ist, dass wir den Sport auch entsprechend unterstützen. Da sind wir dankbar für die Hilfe, die eben aus den Lotterien oder die aus dem Glücksspielmarkt sozusagen dorthin kommen. Und da gab es mal eine Diskussion über die Frage, wenn wir denn sozusagen jetzt, da geht es jetzt um die Sportwette, wenn wir praktisch den Sport nehmen und der Sport sozusagen als Grundlage für ein entsprechendes Wettgeschäft dienst, dann müssten eigentlich die Erlöse, die der Staat, die Steuereinnahmen, die der Staat da rausbekommt, die müssten eigentlich dem Sport auch wieder zur Verfügung gestellt werden. Das war mal eine Debatte, kommt immer mal wieder hoch. Das, ehrlich gesagt, das sehe ich nicht ganz so, weil ich da der Auffassung bin, der Staat hat da eben auch eine eigene Verpflichtung, und die kann er eben auch wahrnehmen und dann die entsprechenden Steuereinnahmen, Teile der Steuereinnahmen oder mehr als das, was er an Steuereinnahmen aus dem Glücksspiel bekommt, in den Leistungs- und in den Spitzensport hineinstecken, wäre zumindest meine Erwartung. Und deswegen diese Verknüpfung, diese unmittelbare Verknüpfung der Steuereinnahmen mit den Zuwendungen für den Spitzensport, die habe ich nie für richtig gehalten. Aber es ist natürlich so, wenn der Sport profitieren kann von den Einnahmen aus dem Glücksspiel, insbesondere im Bereich des Spitzensports auch über das Sponsoring, dann ist das natürlich ein Beitrag dazu, dass wir Sportdeutschland wieder ein Stückchen voranbringen. Und das tut ja Not, wie wir beide wissen.
Wäre Peter Beuth dann genauso wie Axel Weber der Meinung, dass wenn staatliche Gesellschaften also eben auch in den Spitzensport investieren, und das tun sie ja zum Beispiel über die Destinatärsabgaben an den DOSB, Dann zur Deutschen Sporthilfe, also aus der Glücksspirale, dass man dann, und ich meine, so hätte auch bei einer Veranstaltung, wo wir beide waren vor 2 Wochen, Otto Fricke ein bisschen argumentiert, dass man dann eigentlich auch den Anspruch haben darf, dass die deutschen Olympiasportler sich eben auch zu diesem Destinatärsystem bekennen. Also die Diskussion, die es ja gerade darum gibt, ist ja, okay, jetzt nimmt ein privater Sportwettanbieter einen Sponsoring in die Hand und holt sich den Rahmen vom Kuchen. Und die staatlichen, die seit vielen Jahren ebenfalls auch mit 2-stelligen Millionensummen in den Spitzensport, also in den zum Beispiel Olympische Sportförderung investieren, die kommen so gar nicht vor. Wir wissen aus der Marktforschung, dass das den meisten Menschen ziemlich unbekannt ist. Breitensport haben Sie eben ausgeführt, unterstreiche ich doppelt. Da ist das in den Ländern schon eher bekannt. Aber dass auch der Spitzensport von Lotto profitiert zum Beispiel, ist doch eher unbekannt bei den Leuten. Also müsste man vielleicht sagen, die Rechte, die man als als Geldgeber hat an die Destinatäre. Das sind ja keine Sponsoringmittel im klassischen Sinne, da wird ja kein Vertrag geschlossen. Daraus darf man auch wenn es sozusagen staatliche Weiterleitung von Geldern ist, daraus darf man auch einen Anspruch ableiten, dass man eben als Anbieter auch was davon hat?
Naja, das ist...
Tipico sagt, ich habe einen Vertrag, ne? Und da
ist
das Geld und dafür kriege ich die Leistung.
Ja, gut, also ich sag mal, die da muss ich mich ein bisschen zurückhalten, weil die Deutsche Sporthilfe natürlich sozusagen ihre Entscheidungen dort trifft, mit welchen Partnern sie zusammenarbeitet. Da gehört mein Arbeitgeber zum Beispiel auch mit dazu als Premium-Partner. PBC ist ein langjähriger Partner der Deutschen Sporthilfe. Wir haben auf der anderen Seite Partner aus dem, ich sage jetzt mal, Beratungsumfeld aus dem Wettbewerb, die mit dem DUSB oder ich glaube, mit IOC verbandelt sind. Das will ich sozusagen alles, das ist so, ich freue mich über jeden Euro, der in den Sport hineinkommt, aber ich finde, da sind sie ja ein bisschen zu zurückhaltend. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere und am vergangenen Samstag mal die Konferenz beim Fußball geschaut habe, dass ich doch in etlichen Stadien bei der Bandenwerbung den örtlichen oder den Landeslotto-Anbieter auf den Banden und auf den Werbetafeln gesehen habe. Also ich sag mal, ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass das Lotto nicht auch wahrgenommen wird als Förderer des Spitzensports. Es gibt also insbesondere im Bereich des Fußballs, aber noch viel mehr in anderen Sportarten, die noch mehr auf die Unterstützung angewiesen sind, würde ich sagen, gibt es in unterschiedlichen Ligen, würde der Sport gar nicht stattfinden können, wenn nicht die Landeslottogesellschaften dort die Mannschaften mit unterstützen würden. Insofern glaube ich, dass die Lottogesellschaften wirklich auch mit dem Spitzensport durchaus verbunden werden. Und wie dann eine Organisation sozusagen das dann genau macht mit ihrem Labeling und mit ihrem mit der Frage, wer wird dort wie dargestellt, das würde ich vorschlagen, überlassen wir dann den Organisationen, dem Arzt.
Gut, Herr Voigt, man muss als fairer Gesprächspartner natürlich auch sagen, Westlotto ist zwar nicht in der ersten und zweiten Bundesliga im Profifußball unterwegs, aber die anderen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern deswegen mitgefangen, mitgehangen. Da haben sie mich, da muss ich die Verantwortung auch entsprechend übernehmen. Lassen Sie uns doch noch mal einen Blick nach vorne werfen. Sie haben auf dem Glücksspielsymposium in Hohenheim, auf der zentralen Podiumsdiskussion, schon ja einen Eindruck hinterlassen und da ein bisschen für Furore gesorgt, als es zu der Frage kam, was sind die größten Chancen, was sind die Risiken, als die Frage der Behörde, Sie sprachen es eben schon mal ganz kurz am Rande an, aufgeführt wurde und zur Sprache kam. Wo sehen Sie die größten Risiken in der aktuellen Glücksspieldiskussion und Regulierung? Und welche Rolle, ich meine, dazu hätten Sie sich sehr intensiv auch geäußert, welche Rolle kann da eine schlagkräftige GGL spielen? Ist sie schlagkräftig genug überhaupt?
Ja, sie ist ja noch nicht lange am Markt, das muss man auch einigermaßen fair sein, ne? Also
naja, fünf Jahre,
das ist richtig, aber eine Behörde, die, die mit dieser Verantwortung und so weiter ausgestattet ist, die im Grunde genommen neu aufgebaut werden musste, der finde ich, muss man ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, dass die Behörde, also die Überlegung, die ich eben schon mal angestellt hatte, war ja, dass die ursprüngliche Überlegung, dass man mit einer einheitlichen Philosophie an den Glücksspielmarkt herangeht und praktisch in 16 Bundesländern dann mit eben dieser einheitlichen Philosophie, gesteuert durch die gemeinsame Behörde, dann diesen Markt reguliert. Das hat die Behörde bisher noch nicht in der Form geschafft, wie ich mir das wünschen würde. Das hat aber wahrscheinlich auch die politische Steuerung der GGL bisher nicht so zugelassen, wie ich mir das gewünscht hätte. Wenn man den Kompromiss des Glücksspielstaatsvertrages 2021, auch das habe ich in Hohenheim gesagt, dort haben ja die Hessen mit einer geballten Faust in der Tasche sozusagen nur zugestimmt, weil sie sich viel weitergehendere Möglichkeiten im Bereich des Glücksspiels erhofft hatten. Ich habe aber gleich dazu gesagt, es gab andere, die auch mit der geballten Faust in der Tasche dem Glücksspielstaatsvertrag zugestimmt haben, weil ihnen das Ganze viel zu weit gegangen ist in der Form des Kompromisses. Und ich meine, das macht am Ende einen Kompromiss aus, dass am Ende alle mit einer ähnlichen, sagen wir mal, dass alle halt eben in einer ähnlichen Weise zu und abgeben mussten. Aber diese Philosophie, die wir im Glücksspielstaatsvertrag dann im Wege des Kompromisses gefunden haben, die wird jetzt in der Behörde nicht so gelebt. Und ich glaube, da ist der Einfluss der politischen Steuerung über den Verwaltungsrat, dort wird sozusagen an den Grundlagen, nämlich an dem Glücksspielstaatsvertrag, noch sozusagen herumphilosophiert und herumgedoktert und Interpretationen gefunden, die so ursprünglich nicht vereinbart worden sind. Und das führt natürlich zu einer gewissen Unsicherheit und führt auch dazu, dass nach meinem Empfinden nicht im Sinne des Kompromisses dort immer agiert wird.
Mhm. Lieber Herbert, muss man diese beiden Stränge parallel führen? Also auf der einen Seite den Ansatz einer einheitlichen Philosophie für das Glücksspiel für die Bundesländer. Dahinter steckt ja die Frage, wie viel und welches Glücksspiel wollen wir in Deutschland, in unserer Gesellschaft und wie regulieren wir das? Und auf der anderen Seite, dass man ja jetzt bei der Evaluierung durchaus auch sehr konkrete Dinge beschreiben muss. Das eine ersetzt ja nicht das andere, so verstehe ich Sie, oder?
Naja, es ist richtig. Also ich sag mal, es braucht ein gemeinsames Verständnis von Glücksspiel. Und wenn wir das nicht finden, wenn wir dazu nicht in der Lage sind, das zu finden, dann wird es halt schon schwierig für eine Behörde, sich dann sozusagen dort auch entsprechend zu beweisen. Aber dafür ist ja die Regulatorik da, dass man eben diese gemeinsame Philosophie halt eben niederschreibt. Und je größer das Vertrauen sozusagen, das gegenseitige Vertrauen der Bundesländer in die Durchführung eines gemeinsamen Kompromisses, einer gemeinsamen Philosophie, desto weniger konkret müssen die entsprechenden Regeln im Glücksspielstaatsvertrag sein. Je größer das Misstrauen ist politischen Protagonisten in den Ländern gegenüber den anderen sozusagen, je größer das Misstrauen ist, dass am Ende dort dieser Kompromiss durch die Behörde durchgeführt oder gelebt wird, desto enger muss der Glücksspielstaatsvertrag gefasst sein. Und ich glaube, diese Debatte und diese Diskussion wird man in den nächsten Monaten ein Stück weit führen müssen. Ne? Was will man genau? Und wenn es weiterhin sozusagen einen Kampf gibt, wirklich um elementare Fragen, dann wird man einen Glücksspielstaatsvertrag halt eben dann noch deutlich konkreter in bestimmten Fällen, in bestimmten Bereichen fassen müssen, als er das im Moment schon ist.
Das war ja fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich entlasse Sie natürlich nicht, um nochmal zu fragen, Sie sind schon jetzt so lang dabei, wenn wir mal die Zeit nach vorne gucken, wo sehen Sie denn die Glücksspielbranche in Deutschland in 10 Jahren? Ist da mehr staatliches Angebot? Ist da mehr privater Wettbewerb? Oder laufen wir vielleicht auf eine europäische Harmonisierung zu, die in allen Staaten dann nur noch vielleicht 3-4 große Player hat? Haben Sie da eine Vermutung?
Naja, ich glaube schon, dass es eine gewisse Konzentration der Industrie geben wird. Ich glaube, da wird man nicht dran, das wird sicherlich weitergehen. Bei der Frage der Harmonisierung, ich bin ja froh, wenn wir 16 Bundesländer harmonisiert kriegen. Also wenn wir dann noch die Länder der EU harmonisieren wollen, also ach gut, gibt es dann noch viel zu tun. Ich glaube, dass es das staatliche Angebot auch in Zukunft geben muss, dass die Lottogesellschaften ihren Raum haben müssen und auch haben sollen. Und ich finde, dass wir dort auch darauf achten müssen, dass sie sich eben in diesem Wettbewerb auch ein Stück weit mit behaupten können. Ich glaube, dass der Glücksspielmarkt natürlich immer digitaler wird. Ich bin der Überzeugung, dass wir einen viel vielfältigeren Markt bekommen werden. Das geht auch wiederum für alle Spielangebote. Da sind wir bisher nicht besonders gut. Das ist mit ein Grund, warum die Kanalisierung nach meinem Eindruck nicht so funktioniert. Wenn unsere Angebote, also ich gehe nochmal auf das Wettspiel zurück, wenn die Wettspielmöglichkeiten nur 10% ausmachen zum vergleichbaren europäischen Markt, dann ist das halt deutlich zu unattraktiv. Das gilt aber auch für die staatlichen Anbieter. Natürlich muss der staatliche Anbieter sich auch, die Lottogesellschaften sich auch entwickeln, ne? Müssen neue Produkte erfinden. Sie brauchen schnelle Entscheidungen ihrer Genehmigungsbehörden und so weiter. All diese Dinge müssen im Glücksspielstaatsvertrag dann auch mit antizipiert werden. Ich glaube, dass wir dort weniger Bürokratie brauchen, dass wir einfach schneller werden müssen. Dann haben all die eine Chance, sich auch weiterzuentwickeln. Wenn wir ein sehr starres System, ein sehr bürokratisches System in Deutschland etablieren nach der Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrages, dann fürchte ich, dann wird die Entwicklung nicht sehr dynamisch sein können. Und wenn sie nicht dynamisch ist, dann wird sie eher dazu führen, dass die Kanalisierungsquote in den legalen Markt in Deutschland immer schwieriger wird.
Herr Beuth, vielen Dank für dieses offene und vielschichtige Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, ich bedanke mich auch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben Peter Beuth gehört heute im Gespräch mit mir. Peter Beuth ist ehemaliger hessischer Innenminister, seit vielen Jahren dem Glücksspiel verbandelt. Heute ist er Strategieexperte bei Strategy, dem Beratungsarm von PwC, und kann natürlich mit anderen Beratungsmandaten nach wie vor nicht vom Glücksspiel lassen. Und das war unser Prä heute, denn Sie haben uns, Dankeschön dafür nochmal, ich glaube, einen Blick hinter die Kulissen der Regulierung der letzten Jahre ermöglicht. Und das eben aus einer Perspektive von jemand, der die Spielregeln, ob es den Entwurf gab, ja oder nein, haben wir ja eben drüber gesprochen. Also Sie haben ja die Branche nicht nur beobachtet, sondern Sie haben sie über viele Jahre in gewisser Weise über das Land Hessen ja auch mitgeschrieben. Und dass das ein sehr komplexer Weg war hin zu einem funktionierenden, fairen Markt, das ist, glaube ich, ein Konsens, wo wir alle hinwollen, das erfordert Kompromissbereitschaft, so haben Sie es eben gesagt, institutionelles Vertrauen, eben auch in eine Behörde und natürlich auch politischen Mut, eine gesellschaftspolitische Diskussion anzufangen, zum Beispiel über eine einheitliche Philosophie für Glücksspiel in allen Bundesländern. Und das alles unterstreiche ich persönlich durchaus auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 44. Folge des Spielstudio, dem Podcast der Glücksspielbranche von Westlotto. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu. Die nächste Folge erscheint im Mai und dann wieder mit einem neuen Blick auf die vielfältige Welt des Glücksspiels. Und bis dahin sage ich wie immer Glück auf!